Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Servus und herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen zu Ausgeglaubt mit einem heute viel sympathischeren Thema als die Gesetze der Macht.
Stimmt.
Heute geht es um Beziehungen.
Ja.
Und Manu, ich bin vorfreudig gespannt.
Du hast
Beziehungskosmos gehört.
Ich habe Beziehungskosmos. Auf deinen Tipp hin.
Ja, so vor etwa 2 Jahren habe ich dir den zum ersten Mal gegeben.
Ehrlich jetzt?
Ja.
Ah ja, das habe ich verdrängt. Aber ich habe einen anderen Tipp beherzigt, da werden wir nach drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja schon vor 2 Jahren angefangen, Pardiologie zu hören. Also
ja.
das kenne ich.
Gut.
Beziehungskosmos, da bin ich erst jetzt die letzten Wochen mit vertraut geworden. Das ist eigentlich so unser Einstiegspunkt.
Weil Beziehungskosmos ist so quasi der Schweizer Beziehungspodcast, würde ich sagen, der lanciert wurde gerade zur rechten Zeit,
nämlich ja.
Mit der Corona-Pandemie.
Praktisch zeitgleich hat der Podcast gestartet und hat natürlich sehr profitiert von der Podcast-Welle, die da auch losgegangen ist. Das
ja.
ging uns ja im RevLab auch so. Wir haben ja auch dann gestartet.
Das kennen wir. Nur, was man schon sagen muss, man darf auch davon ausgehen, dass ganz viele Menschen sehr stark von diesem Podcast profitiert haben.
Ja.
Ich erinnere mich, plötzlich hat man seine Familie wieder 24 Stunden am Tag um sich herum gehabt. Die Paarbeziehung fand täglich intensivst statt. Man war mit Problemlösen beschäftigt und musste Einkäufe organisieren, weil man ja nicht allzu oft aus dem Haus wollte. Irgendwie wusste niemand so richtig, was die Rolle ist, die man sonst hat.
Ja,
Beziehungen wurden nochmal ganz anders auf die Probe gestellt, finde ich.
Absolut. Man hat manche Paare haben zum ersten Mal mitgekriegt, was der andere in seiner Arbeitszeit eigentlich alles so tut oder nicht.
Ja, wie war das für euch?
Ja, das war für uns keine neue Erfahrung, weil ich ja tatsächlich etwa 15 Jahre lang im Homeoffice gearbeitet habe. Bis, so knapp 15 Jahre, bis meine Frau mich dann rausgeworfen hat. Ich bin ihr so auf die Nerven gegangen. Irgendwann hat sie gesagt, du musst dir ein eigenes Büro zulegen. Das geht so nicht mehr, weil ich war immer irgendwie, ich habe das gut gemeint. Wir hatten ja dann auch Kinder und ich wollte dann auch präsent sein als Vater. Und ich habe bei jedem Geschrei bin ich sofort, ich habe so ein Mansardenbüro gehabt, gerade über der Wohnung, und bin dann bei jedem Geschrei sofort runtergegangen und habe versucht, zum Rechten zu schauen, habe 10-mal am Tag in der Küche einen Kaffee rausgelassen und bin irgendwie der Frau ständig in die Quere gekommen, und das fand sie gar nicht toll. Da hat sie noch 100% zu Hause als Hausfrau gearbeitet. Und das ging überhaupt nicht.
Ja.
Da hat sie mich dann wirklich gepflegt ausquartiert. Und das hat also der Beziehung auch gut getan, muss ich sagen.
Ja. Nee, ich habe ja schon länger eine Faszination für solche Beziehungspodcasts. Ich merke es auch bei den Blinks, die ich abonniert habe, werden mir ständig Beziehungsratgeber vorgeschlagen. Ich mag Beziehungspodcasts. Nicht nur Beziehungskosmos. Ich werde nachher noch kurz sagen, was ich so sehr an diesem Podcast schätze. Aber so Einstiegsdrogen waren für mich schon so Esther Perel. Das habe ich über TED Talks gefunden. Dann gibt es von ihr auch diesen wirklich mega, mega spannenden Podcast Where Should We Begin? Da bist du quasi mitten in solchen Beziehungsgesprächen mit dabei, also in Paartherapie-Sessions, manchmal auch in Einzelgesprächen. Und Esther Perel unterbricht es dann immer wieder und erklärt, was ihr jetzt durch den Kopf geht, wie sie das versteht, was sie da vermutet hat. Und das ist wirklich total spannend.
Ja.
Und für mich auch immer wieder die Erfahrung, dass ich selbst total auf dem Holzweg bin und überhaupt nicht begriffen habe, worum es geht. Und ich spürte dann schon auch so meine eigenen Themen, wenn ich mir das anhöre.
Ja.
Und dann natürlich der ganz besondere Podcast Pardiologie, du hast ihn schon erwähnt.
Ja.
Das war für mich wirklich so was, wo ich Woche für Woche drauf gewartet habe.
Da kommen wir noch, drauf zu sprechen. Geliebt. Ich weiß noch, als du den entdeckt hast, da bist du total aufgeregt.
Ich habe euch wirklich genervt.
Das musst du dir reinziehen. Ja. Das ist der krasse Scheiß hier. Das gibt's gar nicht, oder? Und es ist aber, darf man sagen, in den letzten Jahren zu einem richtigen eigentlichen Genre geworden, diese Beziehungspodcasts. Da gibt's ganze Bestsellerlisten quasi oder Top-Chart-Listen. Es gibt noch Im Bett. Es gibt Ich frag für einen Freund, ein Sex-Podcast für Erwachsene. Es gibt Liebeschip, Freundschaft plus Angeleckt, der Sex-Podcast. Es gibt ganz viele Podcasts zu Beziehung, Sexualität, Erotik und so weiter. Ein richtiges Genre, das Millionen von Hörern generiert, und Beziehungskosmos ist schon in der Schweiz ein eigentliches Schweizer Podcast-Phänomen geworden. Ja. Also da inzwischen hören jede Woche etwa 50.000 Menschen diesen Podcast. Die haben vor kurzem die 2 Millionen Downloads-Grenze geknackt, was für ein Schweizer Format auf Schweizerdeutsch wirklich absolut bemerkt. Bemerkenswert ist. Und der Podcast hat es auch in die Zeit, ins deutsche Intelligenzblatt mit einem doppelseitigen Interview geschafft. Also das ist schon bemerkenswert. Ja. Das sind zwei Menschen beteiligt, zwei Frauen, die Journalistin Sabine Meyer interviewt oder befragt, die Psycho- und Paartherapeutin Felicitas Ambauen. Das ist eigentlich der ganze Zauber der Sache. Die reden einfach miteinander. Es ist keine journalistisch aufbereitete mit Einspielern
und halt weiß nicht. Ich was. Ja gut, das nicht. Also nee, nicht mit Einspielern, genau. Aber ich glaube, das ist wirklich mega durchdacht.
Ah ja, ja, ja.
Weil es, also jetzt so ohne behaupten zu wollen, ich habe da jetzt den totalen Durchblick, aber ich würde schon sagen, es gibt so zwei Modelle, die sich immer wieder durchziehen und die auf verschiedene Problembereiche und Fragestellungen angewendet werden. Und insgesamt gefällt mir halt an diesem Podcast ganz besonders, dass er nicht auftritt mit dem Anspruch, hey Leute, wir haben so dieses eine Konzept, das jede Beziehung fixt und dir jedes Problem löst, sondern dass es eher funktioniert wie so ein Werkzeugkasten. Du kriegst hier wieder ein Tool, da wieder eine Anregung, aber das Ganze ist so sehr undogmatisch, wie das auftritt. Mit einem wirklich pragmatischen Anspruch, finde ich. Und vielleicht sollten wir mal kurz so zu diesen Konzepten kommen, die in diesem Podcast auftreten. Das eine haben wir schon bei Stefanie Stahl kennengelernt.
Ja.
Das ist so diese Idee mit dem inneren Kind, mit dem Erwachsenen, mit den autoritären Stimmen, die es gibt, und dem Versuch, das so zu integrieren, dass jetzt, sagen wir mal so ganz praktisch, großmehrheitlich der vernünftige Erwachsene irgendwie am Steuer sitzt, wenn es darum geht, sein Leben zu führen.
Ja, also da finden sich quasi diese Metaphern, diese gedanklichen Hilfen, die bei Stefanie Stahl auch eine entscheidende Rolle spielen. Dieses innere Kind, das kleine Kindheits-Ich und dann das Erwachsenen-Ich. Also das sind auch so Motive, die mit denen Felicitas Ambauen sehr stark arbeitet. Das begegnet da auch. Das Ganze ist aber integriert in ein größeres Ganzes, oder?
Ja, genau. Und das ist, man könnte da jetzt theoretisch mega ausholen. Ich finde aber, dass eine Stärke dieses Podcasts gerade darin besteht, uns jetzt nicht mit Literatur und Name-Dropping irgendwie zuzumüllen, sondern dass es mit Bildern arbeitet.
Ja.
Und so ein ganz wichtiges Bild, das in diesem Podcast auch immer wieder auftaucht, ist so diese Unterscheidung, dass man sagen kann, wenn wir uns jetzt so eine Tafel vorstellen, dann hätten wir vielleicht so die Gefühle und die autoritären Stimmen, also so diese, ich merke jetzt, ich bin angespannt, jetzt bin ich wütend, jetzt wisst ihr. Und vielleicht habe ich eine Stimme, die sagt, also er kann doch nicht. Wie kann er jetzt Kaffee trinken, wenn wir hier podcasten? Das hört man dann wieder auf der Aufnahme. Das meint er eigentlich, wer er ist. Das ist das kann so oben drin sein. Und dann gibt es so diese unterste Ebene, die vielleicht jetzt noch gar nicht verbunden ist, halt mit dieser oberen Ebene. Und das wären dann so Gefühle und Emotionen. Mhm. Also Dinge, die ich eigentlich gar nicht steuere, die ich noch nicht wirklich im Griff habe. Und dann gibt es in der Mitte die Reaktionsmöglichkeiten, ja. Die ich habe. Also dieses Fight, Flight, Freeze. Mhm. Also ich kann in Opposition gehen und sagen, Manu, jetzt stell mal diesen Kaffee weg, was so, oder? Mhm. Und da richtig durchstarten. Oder ich kann erstarren. Und einfach denken, oh nein, es wird alles ganz, ganz furchtbar. Aber besser, ich bewege mich jetzt nicht. Mhm. Oder ich kann mich quasi der Situation entziehen.
Ja.
Kann irgendeine innere oder äußere Fluchttaktik nehmen. Ja. So, und dieses Modell spielt auch immer wieder eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich selbst oder Beziehungsdynamiken zu analysieren. Ja.
Also dass der Ansatz, dem Sie sich verpflichtet fühlen oder fühlt, die Felicitas Anbauen, nennt sich Schematherapie. Das ist ein neueres Modell oder ein neuerer Ansatz, der ganz verschiedene Richtungen integriert. Das Besondere ist aber an dem Podcast schon, und das hast du auch schon angedeutet, dass man jetzt nicht irgendwie lektoriert, belehrt wird, dass nie das Gefühl aufkommt, man würde jetzt in einer Vorlesung sitzen oder so. Die Fachkenntnis ist irgendwie im Hintergrund, und es geht wirklich um die Anwendung. Es geht darum, bestimmte Schemata zu erkennen, die Bedürfnisse hinter diesen auch Verhaltensweisen zu erkennen und zu durchschauen und dort dann anzusetzen, um eine Lösung zu finden. Ja. Aber das Ganze ist immer hochgradig in Anwendung. Genau. Es ist gerade nicht so, dass jetzt die Zuhörer mit irgendwie einem riesigen Theorieapparat belastet werden. Ich habe einen Freund von mir gefragt, der genau mit diesem Ansatz, mit der Schematherapie seit vielen Jahren, seit 15 Jahren mindestens schon unterwegs ist, und habe ihn dann gefragt. Er ist Psychotherapeut und leitet eine psychiatrische Klinik, und habe ihn gefragt, hör da mal rein und sag mir, ob das vertrauenswürdig ist. So, ich wollte mal eine Fachstimme hören dazu, weil ich ja da ja, nicht...
Wenn ich dir das empfehle, ist das nicht viel wert.
Schon, aber ich meine, es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen uns und Leuten, die das wirklich studiert haben. Und er hat mich also da sehr bestärkt und gesagt, das ist echt, er findet das ganz stark, er hat das auch gekannt. Das ist natürlich so der einflussreichste Popularisierer dieser Schematherapie ist natürlich dieser Podcast geworden. Und er fand, die machen das wirklich exzellent und auch hoch vertrauenswürdig. Ja. Und den Eindruck hat man auch, wenn man zuhört, man hat das irgendwie das Gefühl, die beiden, ich finde, die beiden machen das sehr sympathisch. Du hast gesagt, auch undogmatisch.
Bin ich schon.
Man hat das Gefühl, ja, da würde ich jetzt auch mal noch hingehen und mich beraten lassen. So, das,
ein klassischer Aufbau dieses Podcasts. Vielleicht spielen wir das einmal kurz durch, oder? Beginnt so mit einer Episode, die ein Paar erlebt.
So eine Fallstudie.
So einen kleinen Fall, der rudimentär geschildert wird. Mhm. Also irgendwie Peter kommt nach Hause und Anna wartet dort schon, und Peter hat aber vergessen, ihr Päcklein bei der Post abzuholen. Mhm. Und Anna bricht in Tränen aus. Und jetzt, was passiert da, oder?
Ja.
Und die Analyse führt dann eben nicht nur dazu, dass man versteht, warum Anna jetzt weint und denkt, oh, Anna hat halt ein schlimmes Problem mit ihrer Kindheit oder sowas. Es gibt da dann den Anteil, den Anna hat und an dem sie auch arbeiten kann. Aber es gibt auch, und das finde ich halt das Befreiende daran, Reaktionsmöglichkeiten für Peter. Oder weil, wenn Peter dann diesen Podcast quasi hört und versteht, weshalb Anna jetzt weint, nämlich dass dahinter Grundbedürfnisse stecken, die nicht befriedigt worden sind, die jetzt gerade angetippt worden sind und wo quasi eine Verletzung passiert von etwas, was für Anna ganz, ganz wichtig ist, dann kann er darauf ganz anders reagieren, als er es vielleicht tun würde. Ich meine, eine mögliche Reaktion wäre ja, dass Peter sagt, hey Anna, ich habe heute einen Tag lang gearbeitet, ich habe mega viel auf dem Schreibtisch gehabt und jetzt habe ich mich so beeilt, um den Bus noch zu erwischen und jetzt schon zu Hause zu sein und du stehst da in der Küche und weinst, was soll das eigentlich? Warte, das, ja, ich meine, das kann passieren.
Ja.
Aber wenn Peter jetzt versteht, ah Mist, für Anna fühlt sich das jetzt so an, dass sie im Stich gelassen wird, dass ihre Bedürfnisse nicht wichtig sind und das ist für sie vielleicht besonders schlimm, weil sie das von mir jetzt gar nicht erwartet hätte, sondern weil sie sich eigentlich darauf verlassen hat, dass ich das schon hinkriege, kann er sie auch in den Arm nehmen und sagen, hey, du bist nicht allein, sorry, tut mir leid, ich hole jetzt dieses Päcklein, ich finde das auch ganz wichtig und hat damit jenseits von dem, was er jetzt persönlich als angemessen oder richtig oder was ihm zusteht oder irgendwas, etwas erkannt und etwas für die Beziehung gemacht, was total heilsam sein kann und beide auch weiterbringt.
Ja.
Und vielleicht für Anna dann gedanklich auch erst diesen Freiraum eröffnet, um sich selbst zu spüren und zu merken, hey, warum war das jetzt so schlimm für mich?
Genau, weil da könnte man dann natürlich psychotherapeutisch weiterfragen und sagen, ja, ist Anna vielleicht in ihrer Kindheit schon immer in ihren Bedürfnissen übergangen worden und so, da wird dann, kann man dann tiefer bohren und versuchen zu verstehen, was hinter dieser Reaktion, welche Bedürfnisse und welche verweigerten Bedürfnisse hinter dieser Reaktion irgendwie stehen, so. So funktioniert das Ganze und es hört sich sehr leicht und zugänglich an. An manchen Stellen habe ich auch gefunden, ehrlich gesagt, also ich habe sicher nicht so viele, du hast wahrscheinlich fast alles gehört, ich habe nicht so viele Folgen gehört, um das jetzt im völligen Überblick sagen zu können, aber manchmal ist es relativ banal, was da weitergegeben wird.
Ja, also
aber ich war jetzt selten so, es ist jetzt nicht der Podcast, wo du reinhörst und denkst, wow, boah, mindblowing, was die jetzt da macht und so, sondern es ist, da hätte man eigentlich auch selber drauf kommen können, weißt du das?
Eigentlich hast du recht. Und dann merke ich aber, dass bei mir schon immer wieder was anderes auch noch abgeht. Also jetzt gerade das Beispiel, das ich gebracht habe mit Peter und Anna. Ich merke dann schon, dass ich selbst solche Reaktionsmuster habe, wo ich denke, ja, aber hey, sie könnte sich ja jetzt auch mal in Peter hineinversetzen. Hat wahrscheinlich schon einen Grund, dass er das vergessen hat. Und er kann doch dieses blöde Paket auch morgen abholen. Oder sie können es ja vielleicht abholen, wenn es so wichtig ist. Weißt du so, dass ich oft so ticke, dass ich einen inneren Maßstab habe von Richtigkeit und Angemessenheit, den ich auf alle anderen auch übertragen würde. Und so mein Impuls ist dann zuerst mal so, ah, das finde ich jetzt überhaupt nicht angemessen, dass die ihm da solche Vorwürfe macht und ihn emotional erpresst und auch noch weint und wrrr. Und dann tut es einem kleinen Neandertaler wie mir wahnsinnig gut, wenn ich mitkriege, das hat überhaupt nichts mit Richtigkeit oder mit moralischen Vorstellungen oder mit dem, was man sich schuldet oder irgendwas zu tun, sondern hier kommt man viel weiter mit einer empathischen Haltung, die verstehen will, was da eigentlich abgeht.
Ja, ja.
Und also ich selbst habe da natürlich ein großes Lernfeld und deswegen ist das wahrscheinlich für mich auch so ansprechend, gerade auch in dieser Einfachheit.
Ja, ja, ja. Und es spricht, also der Erfolg des Podcasts, um das so ein bisschen zu kontextualisieren versuchen, der Erfolg spricht eigentlich für das Bedürfnis. Wir haben ja schon auf der Grundlage von Stefanie Stahls Bestseller gesagt, dass ein großes Interesse irgendwie an einer psychologischen Nabelschau oder zumindest einem Selbstverständnis besteht und das Bedürfnis sich zu verstehen und die Mechanik der eigenen Psyche zu erfassen und quasi so einen Blick unter die seelische Motorhaube zu werfen, das Bedürfnis, das findet sich nicht nur im Blick auf das einzelne Individuum, sondern eben auch im Blick auf Beziehungen. Also das ist das, was diesen Podcast und dann viele andere auch auszeichnet, dass so Beziehungsdynamiken dann aufgerollt werden. Yeah. Und man versucht so quasi unter die Mechanik oder auch die Dysfunktionalitäten von Beziehungen irgendwie drunter zu schauen und sich und den anderen und die gemeinsame Beziehung irgendwie besser zu begreifen. Das ist schon auch ein Zeitphänomen irgendwie.
Ja, ich glaube, deswegen ist es auch super, dass wir das ausgesucht haben, wegen diesem gegenwartsdiagnostischen Erschließungsmoment, was da auch drin steckt. Ich habe mir jetzt mal so überlegt, man könnte das Ganze unter den Titel bringen, Beziehung ist Arbeit.
Mm,
mm. Und für uns klingt das wahrscheinlich selbstverständlich. Unsere Eltern, die haben das irgendwie so irgendwann gelernt. Mhm. So wahrscheinlich als wir auf die Welt gekommen sind spätestens. haben sie gelernt, ja, Beziehung ist Arbeit.
Bei uns ganz sicher, ja.
Aber ich glaube jetzt so, meine Großeltern, die wären einfach fassungslos, was Beziehung ist Arbeit.
Ja.
Ihr meint das Geschäft, das wir zusammenführen. Ja, das war immer viel Arbeit. Ja. Oder? Aber die Idee, dass die Beziehung selbst Arbeit ist, glaube ich, etwa zwei Generationen alt.
Naja.
Und was ich da schon noch besonders finde, würde jetzt mal sagen, so diese ganze Ratgeberliteratur der 70er und 80er Jahre, ich überschaue das zwar nicht, also das wäre jetzt zu viel gesagt, aber die Bücher, die da aufgekommen sind, versuchen quasi entweder Beziehungsdynamiken so zu erhellen, dass sie erklären, wie man gut Gespräche führt.
Mhm.
Also gab da eine ganze Bewegung von Gesprächstechnik-Anwenderinnen und Anwendern. Da funktioniert das etwa so, du erzählst mir zunächst, was dir auf dem Herzen liegt und ich höre einfach aufmerksam zu. Dann sage ich, was ich jetzt verstanden habe, was das mit mir macht und ergänze dann meinen Teil und dann kommst du wieder dran.
Ja, ja.
Und diese Form, Gespräche zu führen, war schon für ganz, ganz viele Paare sehr, sehr heilsam, weil sie zunächst mal überhaupt diesen Move gemacht haben, verstehen zu wollen, was die andere Person jetzt sagt und nicht einfach den eigenen Standpunkt argumentativ zu verteidigen. Also ich glaube, da war schon mal ganz viel drin. Was ich jetzt bei dieser nächsten Welle als Entwicklungsschritt sehe, ist diese Idee, dass Beziehungskonflikte gar nicht nur quasi in der Beziehung oder gemeinsam gelöst werden müssen, sondern dass das ganz viel innere, selbstständige Arbeit der Einzelnen an dieser Beziehung Beteiligten voraussetzt.
Ja. Ja.
So ein erster Klassiker mittlerweile war wahrscheinlich von Eva Maria Zurhorst das Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest.
Ja, genau. Das war auch ein Bestseller.
Das war ein mega Bestseller, oder? Und die Grundidee ist quasi, wenn du achtsam mit dir umgehst, deine eigenen Grenzen kennst und mit dir in einem liebevollen Selbstverhältnis bist, dann ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was der Partner oder die Partnerin macht. Du wirst die Beziehung quasi durch dein Selbst transformieren.
Mhm.
Es kann dann immer noch sein, dass die sich auflöst, dass diese Beziehung irgendwie toxisch ist und dann auch beendet werden muss. Aber sie endet dann nicht in einem Drama oder in diesem quasi ständigen Fighten und sich Vorwürfe machen, sondern die kann dann liebevoll gelöst werden vielleicht oder im Idealfall. Und die Idee ist da wirklich ganz stark gemacht worden, das hat viel zu tun mit innerer Arbeit, mit Achtsamkeit, mit sich selbst spüren, seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und sich auch zugestehen können. Und ich glaube, das ist schon noch mal so ein Wandel so zu dieser Ratgeberliteratur der 70er und 80er Jahre.
Ja, okay. Ja, das und, kann ich mir
und
denken.
Und das, was jetzt kommt, in dieser zum Beispiel Beziehungskosmos-Welle, ist eigentlich die Idee, dass man das, was man von der inneren Arbeit lernt und das, was in Beziehungsdynamiken entsteht, noch mal verbindet. Und im Idealfall würde es dazu führen, dass man in einem nicht projizierenden Verhältnis eigentlich ständig auch einen Teil der Aufmerksamkeit der Frage widmet, was geht jetzt gerade bei meinem Partner ab? Was geht jetzt gerade bei meiner Partnerin ab?
Ja, und an dem Punkt könnte man ja aber auch einsetzen und sich fragen, also du hast das jetzt als Beziehungsarbeit bezeichnet und das ist ja ein ganz gängiger, geläufiger Begriff geworden. Eben, also unsere Generation und auch Jüngere ganz sicher, die sind vertraut damit, ja, Beziehung ist, man muss halt an seiner Beziehung arbeiten und so. Und ich würde das absolut unterschreiben, dass das eine sehr junge Entwicklung ist. Also ich glaube auch, ich kann mir beim besten Willen meine Großeltern nicht vorstellen, wie sie miteinander reden und sagen, wir müssen uns Zeit nehmen für unsere Beziehungsarbeit. Also das ist irgendwie eine neuere Entwicklung, die natürlich damit zu tun hat, was wir im Gespräch über Stefanie Stahl aufgerollt haben, so diese starke Individualisierung der Gesellschaft, dieses starke irgendwie Bewusstsein, ich muss mich selbst verstehen, ich muss meine Geschichte verstehen, ich muss mich reflektieren und so weiter. Und jetzt wird das auch auf die Beziehung übertragen. Ich habe aber ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Begriff Beziehungsarbeit, weil es ja doch auch genauso, was auch eine Metapher ist, die ganz oft vorkommt, man muss in Beziehung investieren. Du kannst ja nicht, wenn du was rauskriegen willst, dann musst du was investieren und so. Ja. Und ich finde, irgendwie ist doch da auch ein bisschen der Wurm drin, dass man dann Begriffe aus der Wirtschaft und aus dem Finanzwesen gebraucht, um Beziehungen zu verstehen und sagt, du musst arbeiten und investieren in die Beziehung. Da gibt's ja dann auch ein zu viel, weißt du, da gibt's ja, das ist ja so, wie wir das bei der Selbstbespiegelung auch gesagt haben, es gibt doch dann auch Momente, in denen man eine gesunde Selbstvergessenheit kultivieren sollte und sich gerade nicht fragen sollte, wie fühlt sich das jetzt an, sondern einfach im Moment loslassen und sich selbst vergessen. Und das gibt's ja in der Beziehung auch. Also es kann ja auch ganz dann sogar gefährlich oder schädlich für eine Beziehung sein, wenn jede Beziehungsinteraktion immer, weißt du, aus dieser Metaebene beachtet wird und betrachtet wird und quasi nicht nur, wir reden jetzt miteinander und wir fragen uns gleichzeitig beide immer, was geht jetzt in mir ab, was geht im anderen ab, welche Dynamiken sind jetzt da und wo spielen unsere Eltern und Schwiegereltern noch mit rein und so weiter. Also da gibt's ja dann, das kann ja dann auch zu einer unglaublichen Verkrampfung der Beziehung führen, die zu dieser Leichtigkeit und zu dieser Selbstverständlichkeit irgendwie nicht mehr vordringt, die vielleicht jetzt, um den Bogen zurückzuspannen, auch wenn ich das nicht verklären möchte, die vielleicht in unserer Großelterngeneration im besten Falle manchmal noch vorhanden war. So die Selbstverständlichkeit, man ist zusammen und ja gut, also eben, man kann das leicht problematisieren, das ist keine Frage, aber im besten Falle waren Leute einfach, da hat man nicht viel über die Beziehung nachgedacht, aber man ist zusammen durch dick und dünn gegangen, im besten Fall. Ja. Und dann gab es ganz viele natürlich missbräuchliche, toxische Beziehungen, ganz viele auch Zweckgemeinschaften, auch wenn ich finde, man müsste den Begriff vielleicht aufwerten. Also Ehen waren ja über weite Teile der Kulturgeschichte vor allem eigentlich Zweckgemeinschaften. Also
ja, ich glaube, es gibt da auch noch einen wichtigen Unterschied, wenn man jetzt über Zweckgemeinschaft spricht. Es gibt so aus dem 19. Jahrhundert diesen Begriff der Streiterehe.
Ah ja.
Und die Streiterehe hat nichts damit zu tun, dass die Paare in einem ständigen Streit gewesen wären, sondern das war eine total loyale Verbindung, um etwas zu erreichen. Also zum Beispiel so unter Missionarinnen und Missionaren gab es das ganz stark. Das ging wirklich so weit, dass die sich zum Teil dann 6-7 Monate nicht gesehen haben, sich gegenseitig den Rücken freigehalten haben. Waren zum Teil auch viel egalitärere Beziehungen, als das sonst im Umfeld üblich war. Aber die hatten quasi ein Ziel. Also die hatten eine Mission, die sie zusammen umsetzen wollten. Ich glaube, das ist so die eine Art von Zweckverbindung, die man haben kann.
Das gibt es bei Unternehmer-Ehen, gibt es das bis heute auch. Genau. Es gibt Leute, die Ehepaare, die zusammen.
Auch Leute, die zusammen ein Geschäft haben. Meine Großeltern waren so.
Ja.
Genau. Und dann gibt es aber diese andere Form, wo man sagen könnte, es ist eine Zweckgemeinschaft. Und das ist eigentlich dann eher ein ökonomischer Druck, der gar nicht erlaubt, diese Beziehung zu beenden. Oder? Also, weil eine Scheidung einfach die Partner ruinieren würde. Und das kann finanziell sein, es kann aber auch sozial sein. Und ich glaube, das, was da schon dazugekommen ist seit unserer Großelterngeneration, ist eine Freiheit, dass mit einem Beziehungsverlust nicht unbedingt ein Gesichtsverlust und im Idealfall auch nicht der ökonomische Ruin vor der Türe wartet, sondern dass das wirklich mögliche Optionen sind, die nicht das Ende des gesellschaftlichen Lebens bedeuten, oder?
Ja, also zumindest die Stigmatisierung von zerbrochenen Beziehungen, Scheidungen und so weiter, die hat abgenommen. Ich würde nicht sagen, es gibt sie nicht mehr. Das ist sehr milieuabhängig, würde ich sagen. Aber es hat auf jeden Fall abgenommen. Es ist jetzt eine Scheidung, ist nicht mehr das Ende der Welt, heute meistens, in den meisten Milieus. Ja. Und früher war vor allem natürlich die Frau nach einer Scheidung schon irgendwie, also zwischen Stühle und Bänke gefallen, sozial und finanziell. Und so, das war schon fatal.
Gut, und andersherum kann man auch sagen, war es wirklich während langer Zeit eine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder dann ganz bestimmt nicht beim Vater aufwachsen, oder?
Also das muss man auch sagen. Ja, voll. Also
auch da sind bestimmt Männer in kranken Beziehungen geblieben, weil sie einfach diese Beziehung zu den Kindern aufrechterhalten wollten. Auch das gab es, glaube ich. Jetzt hast du vorhin was Wichtiges angesprochen, nämlich es kann auch ein zu viel geben, oder? Es kann auch ein Modus von Beziehung geben, der sich quasi nur noch auf einer Metaebene mit dieser Beziehung beschäftigt.
Beziehung auf der Couch.
Ja, eigentlich. Und das sehe ich jetzt weniger quasi in der Anlage dieses Formates Beziehungskosmos drin, weil ich glaube, wenn man das dann ernst nehmen würde, würde man sehen, naja, das ist quasi wieder eine Art Fluchtstrategie. Oder du musst die Beziehung auch nicht führen, wenn du sie ständig reflektierst. Es ist eine super Möglichkeit, der Eigenbeziehung auszuweichen, wenn man ständig über die Beziehung spricht. Und ich stelle mir halt vor, dass die Balance immer irgendwo gefunden werden muss zwischen diesen, hat Esther Perel in diesem einen TED-Talk, den sollten wir vielleicht verlinken, wie in langfristigen Beziehungen Erotik möglich bleibt, den meine ich.
Ja, großartiger Talk.
Das habe ich von ihr, dass sie das sagt, wir haben eigentlich zwei große Bedürfnisse. Das eine ist so, dass nach Nähe, Sicherheit, verstanden werden, einer auch seelischen Intimität. Und das andere ist so, was ist da draußen? Erotik, Spannung, das Knistern, das Fremde, das Aufregende.
Ja.
Und wir haben diese beiden Bedürfnisse. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Beziehungen, die wahnsinnig viel auf dieser Metaebene stattfinden, wo man zerredet, oh, was hat das mit dir gemacht als du und wie hast du gehört das und dass da vielleicht eine ungeheure Intimität entstehen kann auf einer seelischen Ebene. Aber ich kann mir dann kaum mehr vorstellen, wie da eine Spannung drin sein kann. Was ich jetzt aber bei Beziehungskosmos so stark finde, ist, dass es gar nicht darum geht, ständig alles zu zerreden, sondern in eine Grundhaltung der Empathie reinzukommen, die jetzt ohne mit starken Modellen von Unterstellungen und so, zunächst mal bei sich bleibt und sich fragt, warum triggert mich das jetzt so?
Yeah.
Also warum finde ich das jetzt eine Frechheit, dass sie heult, wenn ich das Paket nicht nach Hause bringe? Und denke mir nicht, oh je, jetzt geht es ihr schlecht. Warum passiert das?
Yeah.
Und ich glaube, wenn man auf diese Art sich stark mit sich selbst und Beziehung auseinandersetzt, dann muss das nicht unbedingt den erotischen Faktor von, es gibt auch noch ein Geheimnis in einer Beziehung, es gibt auch noch etwas, wo man sich irgendwie im besten Sinne opak bleibt, zerstören, oder?
Ja, ja. Ja, das ist ja eben der eine Pol jetzt nach Esther Perel ist dieses Unbekannte, dieses Geheimnisvolle, dieses Abenteuerliche und in einer Beziehung, in der quasi jede Interaktion unter dem Seziermesser aufgeschnitten wird und durchschaut wird und so, da gibt's natürlich dann auch keine Geheimnisse mehr. Also das ist sich hier diese Spannung zu erhalten. Ich finde, vielleicht wäre das ein Übergang zu dem anderen Podcast, den wir ansprechen wollen, zu Paardiologie, weil das,
okay.
Da finde ich jetzt, ich meine, da könnten wir jetzt lange drüber reden, das hat auf mich ganz eigentümlich gewirkt, aber da begegnen sich jetzt zwei Menschen, die, würde ich behaupten, die zwar unheimlich und zum Teil auch schmerzhaft für den Zuhörer und die Zuhörerin, schmerzhaft ehrlich und authentisch mit sich selber sind, die sich aber doch irgendwie immer noch ein Geheimnis bleiben. Also die beiden sind so verschieden. Also wir reden bei Paardiologie von Charlotte Roche oder Roche, ich weiß gar nicht, wie die sich ausspricht, und dem Martin Kess, ihrem Partner, und ist es ihr Ehemann? Ich weiß gar nicht. Ihr Ehemann, ja. Und die reden da, also schon die Anlage, die verkriechen sich dann einmal in der Woche in irgend so ein kleines Podcast-Studio, das ist, glaube ich, nur so eine Kammer oder so. Und schon die Art und Weise, wie sie miteinander reden, die tauschen dann einfach aus, wie es ihnen so geht und was sie so beschäftigt. Aber du hast das die ganze Zeit beim Hören das Gefühl, die flüstern dir direkt ins Ohr. Das ist auch so aufgenommen mit den Mikros in diesem engen Raum. Du hast echt das Gefühl, die sind irgendwie 5 Zentimeter von deiner Ohrmuschel weg und flüstern dir jetzt ihre tiefsten Geheimnisse, ihre schamvollsten Momente, ihre größten Unsicherheiten mitten ins Ohr. Also ich habe ganz oft mich ertappt beim Gefühl, du solltest da nicht zuhören, das dürftest du eigentlich nicht mit anhören, weißt du so? Das ist so, es ist, und es ist ganz anders als Beziehungskosmos. Ja. Und du warst davon unmittelbar begeistert.
Ich war mega begeistert, gell? Schon die ganze Anlage, dass es beginnt mit diesen Sprachnachrichten, die sich hin und her schicken, wo ich schon manchmal bei diesen Sprachnachrichten gedacht habe, oh, ich möchte jetzt aber nicht, dass das jemand hört. Also schon damit steigt das Ganze ein. Und ich habe eine mega Faszination für Charlotte Roach. Ich finde die super. Finde auch ihre Bücher wirklich toll.
Das ist also übrigens
gerade auch Schoßgebete, finde ich wirklich ein tolles Buch. Ich weiß, dass das total verpönt ist, aber ich mag's. Aber für mich war schon so meine Identifikationsfigur und mein Held war Martin in diesem Podcast. Und zwar, weil der irgendwie eine Form, der hat so ein Identifikationsangebot gemacht als Mann, wo er sich sehr, sehr offen, sehr, sehr verletzlich gezeigt hat, ohne dass bei mir so eine Abwehrhaltung kam, ah, du Weichei, jetzt klopf doch mal auf den Tisch oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht, das ist nie aufgekommen. Sondern ich habe immer gedacht, wow, ich wünsche mir, dass ich in 20 Jahren auch mal so stark bin, dass ich so zu dem stehen kann, was ich jetzt empfinde, wenn mir jemand das sagt. Oder diese Ruhe zu haben, wirklich über eine Frage nachzudenken. Also wenn sie ihm die Frage stellt, denkst du, dass wir ein Leben lang zusammenbleiben? Dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt in diesem Podcast-Kabäuschen sitze, dass ich denke, jetzt hast du genau eine Hundertstelsekunde, um Ja zu sagen.
Yeah.
Und Martin nimmt sich aber die Zeit und gibt eine sehr differenzierte, gute, wertschätzende Antwort. Und das war für mich so wie eine Vater- oder Großvaterfigur, an der ich mich orientieren konnte.
Ja. Man muss natürlich sagen, dass der Podcast und der Reiz des Podcasts Pardiologie schon auch in der Figur von Charlotte Roach liegt, weil sie eine unglaublich exzentrische, eigenwillige Frau, natürlich auch eine Promi-Frau ist, die bei Viva TV schon als Moderatorin bekannt wurde und dann eben, du hast es kurz erwähnt, die beiden Bücher Feuchtgebiete und Schoßgebete, die wurden sehr bekannt von ihr, Bestseller geworden mit ganz pikanten Passagen und wirklich explizit sexuellen Erläuterungen und so weiter. Und es ist ja auch, wenn man den Podcast hört, also der Martin tut einem schon manchmal auch leid. Also das meine ich jetzt, ich meine das jetzt auch gar nicht irgendwie patriarchal, paternalistisch oder irgendwie so. Aber ich meine, die Frau, die hat zum Teil schon nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also das ist echt verrückt, was die, nicht nur, dass die zum Teil eben total austickt, ihm Dinge anwirft, irgendwie heiße Milch ins Gesicht schüttet oder irgendwie ihn darauf besteht, irgendwie, keine Ahnung, den Fernseher ins Schlafzimmer zu stellen und er will das gar nicht und sie setzt sich einfach durch. Es ist doch die krasseste Szene oder die krasseste Episode ist, als sie da komplett ausgelaugt und ausgemergelt irgendwie.
Nachdem sie sich an den Titanhaken hat hängen lassen,
genau,
bei Joko und Klaas.
Das war die Show von Joko und Klaas, wo sie sich irgendwo in Russland oder wo auch immer, wo man das noch unsanktioniert tun durfte, Bungee-Jumping mit Titanhaken, die sie sich durch die Haut in der Schulterregion hat stechen lassen und ist da runtergesprungen. Ich meine, das ist ja irgendwie so was von oberkrank. Und dann unterhalten die sich und da kann man einfach Martin auch nur bewundern, wie er sie dann auch ein Stück weit stellt, aber mit welcher unglaublichen Geduld
das er irgendwie aber bei mit beiden ihr umgeht. So faszinierend. Weißt du, diese Geduld und dieses Vertrauen, dass der andere oder die andere dir nichts Böses will. Das finde ich mega toll.
Ja, also, aber eben.
Es taucht aber wirklich auf beiden Seiten immer wieder auf. Es gibt auch diesen anderen Moment, wo Charlotte Roach ihn daran erinnert, dass er ihr, das war schon lange her und so, aber mal gesagt hat, dass sie keine gute Mutter sei.
Ah ja, ja.
Und das ist natürlich furchtbar.
Mhm.
Und man merkt aber, dass sie das sagen kann, weil sie irgendwie ein Vertrauen hat, dass diese Beziehung, in der sie jetzt sind, das auffangen kann.
Ja,
und dass sie da jetzt weiterkommen, einen Schritt. Und die kommen tatsächlich weiter in diesem Podcast. Also Martin kann dann wirklich sagen, hey, ganz bestimmt habe ich das gesagt, wenn du das sagst, ich kann mich nicht erinnern und das habe ich ganz sicher gesagt, um dich zu verletzen etc. Und das muss im Streit gewesen sein und so. Und die kommen da weiter und ich denke so, wow. Ich meine, es ist so eine Sache, solche Gespräche überhaupt in dieser Offenheit und Schonungslosigkeit zu führen, wie sie das tun. Und dann nochmal was anderes, das in einem Podcast zu machen und du weißt, das Ding wird gesendet.
Sie aufzuzeichnen, diese Gespräche, auch die gestehen sich ja auch Seitensprünge und solche Geschichten. Es ist schon, und es ist wirklich so, ich hätte jetzt fast gesagt zum Fremdschämen, aber es ist es ist eben irgendwie durch das sie so authentisch sind oder wirken zumindest, ist es irgendwie einfach ein Podcast, bei dem man staunt, dass Paare überhaupt diesen Grad an Offenheit und Selbstoffenbarung aufbringen können, geschweige denn natürlich, dass sie sich noch trauen, das Ganze aufzuzeichnen. Aber eben, es ist schon in dieser, vor allem in dieser Episode nach der Titanhaken-Aktion, da habe ich mich schon gefragt, also die Frau braucht ja auch irgendwie Hilfe.
Ja, die hat ja auch Hilfe.
Ja.
Weißt du, das ist ja genau das Ding. Man kann es dann eben nicht auf das runterbrechen, dass man einfach sagen kann, ja, die ist halt durchgeknallt und braucht jetzt Hilfe. Sondern die ganze Ausgangslage ist ja, dass die in einer Lebensgeschichte steckt und sie zusammen in einer Lebensgeschichte stecken, die total crazy ist. Ich meine, Roach hat etwa die halbe Familie verloren und zum Rest hat sie kaum Kontakt, oder? Mhm. Bei einem Autounfall, wo es eigentlich um eine Hochzeit gehen sollte. Und haben beide ganz frisch Kinder gehabt, sich kennengelernt, ihre Partner verlassen, sind zusammengezogen. Das war alles einfach so super, super stressig.
Ja.
Und eigentlich von der Anlage her wirklich so, dass man nicht viel auf sie wetten würde. Mhm. Und was daraus entsteht, ist dann eben nicht einfach ein linearer Prozess mit, wir haben dann eine Therapie gemacht und alles war gut, sondern das ist ein ständiges sich immer wieder aufeinander beziehen, sich verletzen, weiterkommen, sich wieder verletzen, das wieder irgendwie auffangen, wieder etwas probieren. Und ich finde so dieses Ringen um diese Beziehung, dieses Ringen umeinander, das finde ich wunderschön.
Ja.
Und ganz viele haben immer so diese Bilder gepostet auf Instagram von irgendwie 90-jährigen Pärchen, die die Hand halten. Ich finde das auch süß. Aber für mich ist wirklich dieser Podcast und diese Form, miteinander zu sprechen und sich aufeinander zu beziehen, so zu einer großen Zukunftsvorstellung und Hoffnung von Beziehung geworden.
Ja, da, ich finde das sensationell ausgedrückt, Stefan. Das ist, glaube ich, eine treffende Zusammenfassung dessen, was mich und viele andere auch fasziniert an dem Podcast. Wirklich, es ist, da, du kannst zwei Menschen live dabei zuhören, wie sie um ihre Beziehung ringen und wie sie kein Thema auslassen und nichts unter den Tisch kehren, zumindest gefühlt, und versuchen einfach so, wie sie sind, mit allem, was sie mitbringen, miteinander irgendwie zurechtzukommen. Das finde ich das Beeindruckende. Das macht die Faszination des Podcasts aus, ist ja ein unglaublicher Erfolg geworden. Inzwischen gibt es übrigens auch ein Buch. Also es gibt ein Pardiologie-Buch und im Sommer wird ein Beziehungskosmos-Buch erscheinen.
Okay,
also das ist auch so ein bisschen eine neue Entwicklung, dass aus Podcasts Bücher entstehen.
Ja, genau. Das kennt man aber auch von Life-Coaches. Die haben das auch so gemacht. Oder von Fitness-Coaches.
Ja.
Wie heißt sie? Spiritualitäts... Laura Marlina Seiler.
Die
hat das ja so gemacht, mit dem Podcast angefangen, dann das Buch Happy, Holy, Confident. Oder Mark Maslow, der nackt gut aussehen Trainer, der hat ja dann auch ein Buch rausgegeben. Siar Droche auch. Also alle diese Typen machen dann aus Podcasts Bücher. Ich bin noch nicht sicher, wie gut ich das dann finde. Für mich bleibt mindestens so zurück, dass ich dass ein super konservatives Großprojekt fand, was Pardiologie gemacht hat, in einer Zeit, wo man Beziehungen immer wieder fast schon warenförmig nach Ablaufdatum, nach Optionen, nach vielleicht besseren Partnerinnen und Partnern irgendwie sortiert, haben die ganz performativ gezeigt, welcher Wert in einer langen Beziehung liegt, die zusammen Krisen meistert.
Ja.
Und das war für mich schon so was Wunderschönes, was ich zurückbehalten werde. Ob ich das Buch dann mir irgendwann auch noch anschaue, weiß ich nicht.
Ja.
Mir hat der Podcast da gereicht.
Es ist einfach, um jetzt da nochmal ein bisschen rauszuzoomen, in dem Interview oder in einem, ist es das Zeitinterview, glaube ich, mit Felicitas Ambaun vom Beziehungskosmos, da sagt sie ja, da wird sie gefragt, wie erklärst du dir den unglaublichen Erfolg dieses Podcasts.
Und das also jetzt ihres Podcasts, also Beziehungskosmos.
Und das könnte man sich eben bei anderen Beziehungspodcasts auch fragen, die so richtig durch die Decke gegangen sind. Und sie sagt dann, sie beobachtet einfach ein großes Bedürfnis junger Menschen, aber nicht nur überhaupt in unserer Zeit, ein großes Bedürfnis nach Orientierung und stützt sogar die These, die wir bei Stefanie Stahl auch versucht haben aufzustellen, nämlich nämlich, dass die Rolle des Pfarrers, die Pfarrer, Lehrer, so Orientierungspersonen jetzt übernommen wird von Therapeutinnen und Psychologinnen und so.
Genau, sie hat Pfarrereltern, Pfarrerlehrer, Großmutter hat sie, glaube ich.
Hat sie gesagt. Und das Bedürfnis nach Orientierung in einer Zeit, müsste man schon sagen, in der eben die große Unübersichtlichkeit auch auf das Beziehungsleben sich überträgt oder im Beziehungsleben angekommen ist. Ich meine, das ist jetzt schon 10 bis 15 Jahre her, wo auf Facebook junge Leute, damals als junge Leute noch auf Facebook waren, den Beziehungsstatus "Es ist kompliziert".
Genau,
das war der beliebteste Beziehungsstatus, irgendwie ausdrückt, wie Menschen Beziehungen auch empfunden haben. Es ist einfach kompliziert, und das hat doch auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Das könnte man sogar schon an den Milieus aufzeigen, dass die traditionellen bürgerlichen Milieus, die noch mit einer althergebrachten Rollenverteilung arbeiten, die sind im Schrumpfen begriffen und geben das Feld frei für diese neuen gesellschaftlichen Milieus, in denen Individualisierung großgeschrieben wird, Modernisierung oder sogar Neuorientierung. Und da bricht jetzt die große Vielfalt möglicher Lebensentwürfe und Beziehungsformen auf. Und das schafft natürlich, das schafft Freiheiten. Es schafft nie oder schon lange nicht mehr dagewesene Freiheiten in der Gestaltung und Verwirklichung von Beziehungen. Es schafft auch Unsicherheiten natürlich.
Und es schafft natürlich eine Mega-Komplexität, in der du dich zurechtfinden musst. Also wenn wir jetzt nur mal diese einfache Grundunterscheidung von Esther Perel nehmen, oder? Also so das Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit und das Bedürfnis nach Abenteuer, nach Neuem. Dann hätten wahrscheinlich, jetzt ohne einer konkreten Person was zu unterstellen, aber die Generation unserer Großeltern hätten das wahrscheinlich so gelebt: ja, Sicherheit haben wir hier und über den Rest schweigen wir.
Ja.
Oder? Ja. Darf einfach nicht auffliegen, wird nicht Thema. Deckel drauf. Und dann kommt so eine Zeit, wo man sich fragt, ja, ist Monogamie überhaupt eine uns Menschen angemessene Beziehungsform? Weil ganz offensichtlich kommt die ja immer in eine Schwierigkeit mit diesem zweiten Bedürfnis, nämlich das nach dem Neuen, nach dem Aufregen.
Abenteuer, dem Ungewohnten.
Und was ich aber so beachtenswert finde an der gegenwärtigen Debatte, ist, dass es ja nicht mehr einfach darum geht zu behaupten, wir haben quasi qua Naturzustand ein Recht, das einzufordern und umzusetzen, sondern diese ganzen Debatten sind ja extrem stark moralisch und ethisch aufgeladen. Also wie geht denn eine ethisch konsensuelle Form von Polyamorie zum Beispiel? Darüber gibt es Bücher mittlerweile, oder? Und es gibt großen Klärungsbedarf, wie könnte das gehen? Und auf der anderen Seite gibt es Modelle, die zeigen, wie kann man das in einer Beziehung irgendwie versuchen einzuholen und lebendig zu halten. Aber Menschen heute stehen vor der Wahl, dies oder das oder keins von alledem zu tun und nochmal was anderes zu finden. Ja. Und ich glaube, das ist extrem aufgeladen, und wir hatten, vielleicht doch noch kurz diesen Satz. Charlotte Roach wettert immer wahnsinnig gegen das Christentum in diesem Podcast. Und man kann das schade finden. Ich glaube, ihr Punkt ist, dass das Christentum eigentlich eine Chiffre ist, die für eine Anleitung des Richtigen steht. Die quasi als Gesetz regelt, was man tut und was man nicht tut. Und davon will sie sich, glaube ich, wirklich freistrampeln. Und hat sie, glaube ich, auch gemacht. Und wenn man sich das so anschaut, dann haben wir mindestens so 2-3 Jahrhunderte hinter uns, wo religiöse Normen wirklich die Richtigkeit von Beziehungen festgelegt haben. So sind Beziehungen zu leben, so haben sie zu gelten. Und nachdem das zusammengebrochen ist, gibt es diesen totalen Maßstab nicht mehr, sondern er wird individualisiert. Was macht eine Beziehung mit mir? Welche Entfaltungsmöglichkeiten öffnet sie mir? Kann ich mich identifizieren mit der Person, die ich in dieser Beziehung bin? Möchte ich diese Person auch noch in 5 oder in 10 Jahren sein? Beruht diese Beziehung auf einem Projekt, diese Kinder großzuziehen, und nachher kommt vielleicht was Nächstes? Ja. Also alle diese Fragen werden jetzt plötzlich mitverhandelt, und das ist eine sehr, sehr große Komplexität, die entsteht, und Menschen versuchen, verantwortlich damit umzugehen. Wenn ich das jetzt versuche, so auf das philosophisch-theologische zu übertragen, würde ich sagen, gibt es 2 spannende Dinge. Das eine ist, dass dieser Stoizismus, der sich in anderen Bereichen der Ratgeberliteratur durchsetzt, auch hier wieder extrem anschlussfähig ist. So quasi die Beziehung, die Partnerin, den Partner, die Umwelt als das hinzunehmen, was halt ist. Das ist halt der Fall, das ist gegeben. Und sich selbst quasi zu dem zu machen, was darauf agil reagieren kann. Also ich kann meine Vorstellungen, meine Haltung dazu ändern. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtige Einsicht, die da mitschwingt. Wenn man es aufs Theologische überträgt, könnte man sagen, ja, da liegt doch was ganz, ganz Besonderes drin, wenn man jetzt gerade so Beziehungskosmos, aber auch Partiologie nimmt, in dieser Entdeckung der Empathie. Also anstelle der Frage, was ist angemessen, was ist richtig, was steht dem anderen zu, diese Frage zu stellen, was sind eigentlich die gerechtfertigten Bedürfnisse, die dahinter stehen? Ja. Warum möchte sie das so? Warum sagt er das so? Was steckt eigentlich dahinter? Und sich auf das einzulassen, das finde ich ein mega wichtigen und vorwärtsbringenden Move für tolle Beziehungen.
Ja. Und ich kann daran anknüpfen und auch nochmal auf diese Frage nach den moralischen Vorgaben zurückkommen. Das hat mich jetzt gerade nochmal dazu gebracht, die eigene Beziehung, die eigene Ehe mal abzuklopfen. Und weil ich bin ja gerade mit sehr, sehr engen und strengen moralischen Vorgaben in Sachen Beziehung und Sexualität aufgewachsen. Ich komme ja wirklich aus einem freikirchlich fundamentalistischen Milieu eigentlich. Da war ganz klar, es gibt eine richtige Art der Beziehung, das ist die monogame heterosexuelle Ehe. Und da ist der Rahmen für Sexualität und da ist der Rahmen für Intimität und so, und alles andere ist derart pfui, dass man noch nicht einmal daran denken darf. Und die Regeln waren klar gesetzt. Das hat jetzt auch Sicherheit gegeben, Orientierung gegeben. Da wusste man, wo es hingeht und so. Und das hat auch, um das gerade zu sagen, bei ganz vielen Menschen ganz wunderbar funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles ganz dass dieses Milieu ganz unglückliche Beziehungen produziert hat. Ich habe ganz viele Beziehungen miterlebt, auch aus näherer Nähe, wo ich sagen muss, da hat das dieses alte Muster gut funktioniert. Und dann gab es aber auch halt eine ganze Reihe von Menschen, die daran auch gescheitert sind und die dann irgendwie zwischen Stühle und Bänke gefallen sind. Und ich habe für mich jetzt im Rückblick auf bald 25 Jahre Ehe. Ich habe ja super früh geheiratet mit 21. Wow. Und in diesem Jahr, in diesem Sommer, werden wir unser 25-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte oder wenn ich offenbare, dass wir natürlich auch unsere Krisen hatten und unsere Zeiten, wo die Beziehung nicht mehr so selbstverständlich war. Und das Krasse jetzt in meinem Erleben war wirklich, dass erst an dem Punkt, an dem ich bereit war, diese Bindung an diese moralischen Vorgaben loszulassen. Also erst da, wo ich quasi wie soll ich das jetzt ausdrücken? Erst da, wo ich mir erlaubt habe zu denken, dass diese Beziehung auch einmal enden könnte. Erst da, wo ich eben diese Möglichkeit überhaupt angefangen habe zu denken, ja, es könnte auch scheitern, es könnte auch sein, dass wir es nicht hinkriegen. Erst da habe ich überhaupt gemerkt, dass ich das aber zutiefst nicht will und habe in einer, verstehst du, in einer Eigenmotivation, aus einer Eigenmotivation heraus gemerkt, ich will aber an dieser Beziehung festhalten. Von mir aus, um dieses Wort aufzugreifen, auch an meiner Beziehung arbeiten. Aber diese Eigenmotivation und diese Eigenüberzeugung, ich will aber mit dieser Frau zusammenbleiben, die ist erst aufgekommen und hat erst Raum bekommen, als ich diese moralischen Do's und Don'ts einmal zurückgefahren habe.
Das glaube ich voll.
Und das ist, glaube ich, schon ein Effekt, der sich wahrscheinlich auch gesellschaftlich beobachten ließe, dass in einer Zeit, in der diese moralischen Vorgaben im Blick auf ein, zumindest im Blick auf ein bürgerliches Ehe- und Beziehungsmodell an Einfluss verlieren, Leute auch eher noch entdecken, ja, was will ich denn eigentlich? Ja, ja. Und im besten Fall natürlich aus einer Eigenmotivation heraus irgendwie an einer gesunden Form von Beziehung festhalten.
Ja, ab zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das erste, ich meine, das klassische, konservative, zum Teil auch fundamentalistisch geprägte Beziehungsmodell hat natürlich eine starke Schlagseite der Gewalt innerhalb von Beziehungen auch immer wieder produziert. Also Veronika Schmidt, die wir auch immer im Podcast hatten, Die weist auf Facebook immer wieder auf diese Vorstellungen der Sexpflicht in diesen Beziehungen.
Ja, krass.
Und ich meine, das ist ganz, ganz eine furchtbare
gruselig.
Vorstellung. Oder? Das ist wirklich gruselig. Ich glaube aber, dass das eigentlich eine sehr starke Nuance ist von dem, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Nämlich, dass man eine so starke Vorstellung des Richtigen hat, die man nicht verletzen darf, dass eigene Motive, eigene Persönlichkeit etc. komplett zurückgestellt werden.
Ja.
Auf der anderen Seite dieses Pols gibt es aber auch die Gefahr, dass man in ein ständiges Hinterfragen kommt, ist das denn jetzt die beste aller möglichen Konstellationen? Ich glaube, die Gefahr da ist, dass man dann das verpasst, was eigentlich so wirklich gut ist daran und was eine Beziehung auch tragen kann. Weil wir können uns alles immer ein bisschen toller vorstellen. Oder? Also wir können uns dieses Podcast-Studio ein bisschen toller vorstellen. Wir können uns die Zuschriften ein bisschen toller vorstellen. Wir können uns den Lohn ein bisschen toller vorstellen. Alles kann in der Vorstellung immer ein bisschen besser sein. Wenn wir darin verharren, dann genießen wir aber vielleicht das nicht mehr, was uns eigentlich gegeben ist, also was wir mitführen. Ich finde, so aus einer theologischen Perspektive müsste man bei diesem Punkt wirklich selbstkritisch werden. Also, ich meine, angefangen hat alles mal ziemlich, gemessen an der damaligen Zeit, progressiv, würde ich sagen. Also diese Idee, dass sich die Frau dem Mann unterordnen soll, dass aber der Mann der Frau auch dienen soll und dass diese Christusbeziehung, die Christus zu den Menschen hat, sich in der Ehe quasi widerspiegeln soll, Epheser 5. Das ist eine damals wahrscheinlich sehr starke Idee gewesen. Und diese Idee auch, dass der Mann, also das war halt in diesem patriarchalen System derjenige, der das Sagen hat, quasi die Frau und ihren Körper genauso hochschätzen muss wie sich selbst und seinen Körper und so, das war vielleicht damals wirklich ein großer Fortschritt.
Ja.
Jetzt denke ich mir aber, dass wir gerade im Thema Beziehungen, im Thema Empathie und im Thema freiwillige Gestaltung von Beziehungen sehr, sehr viel gelernt haben. Nämlich durch den großen Zusammenbruch der Autorität, also der Autorität Kirche, der Autorität Gott, der Autorität, die ein Staat gegenüber uns hat, die eine Gesellschaft aufbauen darf, um Beziehungen zusammenzuhalten. Und ich fände es natürlich wunderschön, wenn es jetzt umgekehrt gelingen würde. Also quasi statt diese befreiende Gottesbeziehung damals auf die Beziehung zu übertragen, diese befreiende Erfahrung, die man macht in Beziehungen, jetzt auch auf das Gottesbild zu übertragen.
Ach so, ja.
Also dann hättest du vielleicht einen Gott, der sich nicht mehr so sehr dafür interessiert, ob das, was du jetzt gerade tust, eine Sünde war oder nicht. Sondern du hättest dann vielleicht einen Gott, der deine echten Motive kennt, die dahinter stehen, und empathisch sagt, ja, das ist wahrscheinlich dieses Grundbedürfnis, das Manu jetzt einzulösen versucht. Schade, hat er noch nicht gemerkt, dass er das so haben könnte oder so. Weißt du?
Also Gott als der große Therapeut der Menschheit.
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Ich finde, jetzt ohne Witz, ich glaube, Gott als Therapeuten zu sehen, wäre ein total naheliegendes und sinnvolles Bild, gerade aus der christlichen Tradition heraus. Mhm. Also ich meine, vom Geist spricht man schon ganz, ganz lange als Paraklet, als Tröster.
Ja, Tröster, ja.
Und das sollte ja, der Geist sollte ja eigentlich die Wirkung sein, die für die Menschen jetzt vor allem erfahrbar ist in dieser Zeit. Und das jetzt mit dem Gedanken der Therapie, der Selbstfürsorge, der Empathie, die man einander gegenüberbringt, zu verbinden. Das finde ich eigentlich sehr stark.
Ja, dann würde ich einfach dafür plädieren, dann auch nochmal über den Sündenbegriff nachzudenken oder den auch nochmal neu zu fassen, weil man ja Sünde auch als das begreifen kann, was Lebensmöglichkeiten vernichtet und was Entfaltungsmöglichkeiten und Freiheiten einzieht und so. Und über einen solchen Sündenbegriff würde man dann eben zu einem Verständnis kommen, das weniger moralisch oder moralistisch aufgeladen ist, das weniger nach den fixen Kategorien fragt, drin und draußen, do und don't, sondern was eben eher nach der Entwicklung fragt, in der sich jemand befindet und durchaus auch nach der Gottesbeziehung, wenn man die auch als ein ermächtigendes und befähigendes Moment begreift.
Ja, finde ich super. Ja. Von Eckhart Tolle. Nein, gibt es einen mega tollen Talk.
Okay.
Da beantwortet er Fragen aus dem Zuschauerraum. Und eine Frage war, wie kann ich damit umgehen, dass ich betrogen worden bin in der Beziehung? Und Tolle nimmt diese Frage auf und sagt, wow, Betrayal, das ist ein ganz großes Wort. Und zeigt dann quasi schrittweise den Irrtum auf, das Gefühl zu haben, ich bin betrogen worden und woran das anknüpft und führt so in eine Stimmung hinein, dass man ein Mitleid mit dem Zustand der Partnerin oder des Partners entwickelt, der in einer Verfassung war, dies tun zu müssen. Und ich sage nicht, dass es die letzte und oberste Wahrheit ist, einfach mit allem Mitleid zu haben. Das meine ich nicht. Es gibt auch Dinge, wo Menschen einfach Arschlöcher sind und man muss ihnen auch eine Grenze setzen. Das finde ich auch.
Ja, man kann auch Mitleid haben mit jemandem, der ein Arschloch ist.
Ja, genau. Aber ich glaube, bis dahin gibt es einen riesigen Spielraum, wo wir ganz weit kommen können mit Einfühlungsvermögen und der Wahrnehmung, wow, ich bin jetzt gerade verletzt, aber ich bin nicht diese Verletztheit.
Ja, good point.
Ich kann mich dazu verhalten. Also Felicitas Anbauen würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, die Freiheit besteht darin, auch den gesunden Erwachsenen dazu ins Verhältnis setzen zu lassen. Oder?
Ja, ja,
genau. Ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Verletztheit.
Ja, wir müssen auf die Zielgerade gehen. Die Zeit, die Uhr tickt. Aber es war sehr spannend und wir werden nochmal in einem anderen Kontext, so wie wir es geplant haben zumindest, auf das Thema Beziehung zurückkommen, nämlich wenn wir über Michael Nass beziehungsunfähig sprechen.
Also die Generation beziehungsunfähig, genau. Oder?
Und da geht's aber um einen anderen, oder das wollen wir in einem anderen Kontext dann verstehen. Das war jetzt mal zu Beziehungskosmos, Pardiologie und
Esther Perel.
Esther Perel und anderen Formaten, die uns ein bisschen aufzeigen, wie prominent das Thema Beziehungsführung und Beziehungsarbeit und so weiter geworden ist in unserer Zeit. Ich hoffe, ihr habt was draus ziehen können und freue mich, euch nächste Woche wieder mit dabei zu haben.
Und bis dahin kann man ja alle alten Folgen von Pardiologie
nachhören. Ja, genau. Genau.
Tschüss zusammen.
Tschüss allerseits.
Ciao. RevLab.